da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht brauchen, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und seine Tugend, durch welche er uns überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werden. Ja, das sind ganz mächtige Worte gleich zu Beginn. Ja. Göttlicher Natur teilhaftig. Wie geht das denn? Die großen Verheißungen Gottes. Das ist aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Und manchmal liest man ja über solche Texte hinweg. Ich bin in den letzten Tagen immer wieder an dieses Wort erinnert worden. Und ich möchte mir damit bewusst machen, dass mein gesamtes Leben zu Gott gehört. Und dass die Verheißungen, die in der Bibel stehen, über einen Menschen, der mit Christus lebt, auch mir gelten. Wir haben eben einige Verheißungen gehört, Zusprüche. Und Gott hat so viel Verheißungen. Er sieht jeden von uns, er hat uns das Leben geschenkt. Er kennt unseren Namen, er kennt unsere Identität. Er hat eine Berufung mit uns. Nun bin ich nicht mehr der Jüngste. Sind wir eigentlich ein Jahrgang?
Bestimmt.
So, ja.
51.
Hm?
51.
Nee, du bist viel, viel, viel älter als ich. Ich bin Jahrgang 53. Aber ich sag mal, gut, was ist das? Aber es ist nicht der Rest des Lebens. Ich denke immer, jetzt kommt die Krönung. Ich gehe aufs Finale zu. Und das Finale heißt, gut, wenn ich sterbe, dann werde ich wahrscheinlich noch schwächer als heute, vermute ich mal, sonst würde ich ja nicht sterben. Aber es ist etwas von, dann hat der Herr mich vollendet hier in meinem Lauf. Es wird sicherlich, das wissen einige von uns, nicht einfacher. Früher habe ich immer gedacht, je älter man wird, umso lockerer wird das. Nein, es gibt andere Herausforderungen im Leben, die bleiben. Und ich bin mir aber zunehmend gewiss, dass ich komplett erlöst bin. Ich bin ein Erlöster. Diese Gewissheit habe ich durch den Heiligen Geist empfangen. Die kann ich mir ja nicht einreden. Denn die Bibel sagt, dass der Geist Gottes unserem Geist ein inneres Zeugnis darüber gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und diese Gewissheit wächst in meinem Leben. Der Teufel, der nun auch noch aktiv ist, dummerweise, ja, er weiß, er ist gerichtet. Er wird mich nicht mehr rauskriegen aus der Hand Jesu. Aber er kann mir das Leben schwer machen. Und ich habe festgestellt, in meinem Leben und vielleicht im Leben vieler von uns gibt es drei große, Bewährungsfelder, wo unser Glaube immer kippelig werden kann. Und unsere Zugehörigkeit zu Christus. Eines dieser Bewährungsfelder ist die Frage, wie gehe ich mit Schuld um? Das ist natürlich, kennen alle Christen, die zur Kirche gehen und so weiter, von klein auf an hat man das vielleicht schon gehört. Ja, ihr habt es mit der Sünde, ja. Ich spreche jetzt bewusst von Schuld. Wo ich schuldig werde, wo ich jemand etwas schuldig bleibe. Es gibt unterschiedliche Arten von Schuld. Schuldig werden aneinander, schuldig werden auch an mir selbst, auch sowas gibt es, aber vor allen Dingen schuldig werden an Gott. Ich bleibe Gott immer was schuldig noch. Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass ich ständig in einem Prozess der Vergebung lebe. Wie macht man das? Nun, es gibt die Eucharistie. Euch Katholiken, ihr nennt es Eucharistie, wir nennen es Abendmahl. Dieses Wunderbare, wo Gott in uns, wo wir teilhaftig werden von seinem Leib und er von uns und wo wir auch bewusst die Vergebung zugesprochen bekommen oder das Bekenntnis unserer Schuld. Also, um es klar zu sagen, diese Klippen, dieses Bewährungsfeld bestehe ich nur, wenn ich ständig in der Vergebung lebe. Nicht nur einmal in der Woche, eigentlich jeden Tag, 7x, 70x täglich oder mehr. Ja? Also, wo ich wirklich Menschen um mich herum ihn vergebe, wo ich selber Vergebung empfange von Gott oder von anderen Menschen, auch um Vergebung bitte. Auch das gehört dazu. Das geht manchen überhaupt nicht über die Zunge. Und wo ich auch mir selber vergebe. Und nicht denke, ich Esel und laufe nachher als Esel rum. Ja. Sondern wirklich, ich lebe in der Vergebung. Und wer in der Vergebung lebt, wird immer kindlicher. Was wir haben von den Enkelkindern gehört, ja. Und kindlicher meine ich im Sinne einer heiligen Naivität, also nein, das ist das Kind im Griechischen. Was Reines ist da drin. Und wo Reinheit ist, da wohnt Gott und offenbart Gott sich. Nun, das ist das erste Bewährungsfeld. Das zweite, dazu werde ich heute nicht weiter sprechen. Ich wollte euch nur daran erinnern. Ein zweites Bewährungsfeld, was mir aufgefallen ist, ist die Schwäche. Nun, man denkt, man wird immer stärker, aber das ist ein Irrtum. Ja. Abgängige Bausubstanz nennen das Architekten, wenn sie an den Körper denken. Ja, also manchmal bete ich, Herr, segne meinen Körper und auch die Ersatzteile da drin, dass sie lange halten, ja, so ungefähr. Also, dass wir wirklich wissen, okay, wir sind brüchig. Und es ist bewegend, wenn man liest, wie Jesus seine Heilung und seine reinbringt in die ganze Brüchigkeit des Lebens. Wenn es zum Beispiel wenn man liest, wie er heilt, dann lesen wir öfter diese Passage, er ging umher und heilte all ihre Krankheiten und ihre Gebrechen. So heißt es im Lutherdeutsch, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ihr kennt diese. Ja? Und diese Gebrechen, die Malakia heißt das im Griechischen, das ist auch sowas wie Alterserscheinung. Ich finde, das ist das beste Wort für ein Altersheim. Ja. Ja. Er ging umher und heilte all ihre Gebrechen, weil man kann doch nicht sagen, ich bin alt. Die Ärzte sagen, gestern war ich bei so einem Alterscheck, muss man auch machen, was geht noch. Und mein Arzt sagt, ja, also die Werte, also für ihr Alter gilt das alles noch. Ich sage, ja, was heißt jetzt für mein Alter? Der ist nämlich genauso alt wie ich. Und er sagt, na, die wissen schon, was ich meine, ja. Also, oder meine Frau war beim Arzt, sie sagt, ja, in ihrem Alter machen wir das nicht mehr. Ich sage, hallo, meine Frau ist 64, ja. Wenn wir jetzt noch 30 Jahre leben, was sollen wir denn machen, ne? Also, wie auch immer, Altersgebrechen, Schwächen. Auch die Psyche wird nicht stabiler, was ich mir früher immer gedacht habe, wenn ich alt werde, werde ich psychisch immer stabiler. Das ist ein Irrtum. Man wird starrer, aber nicht stabiler. Ja? Also unbeweglicher, das kann man nicht mehr so formen. Ja? Stabilität ist was anderes. Das heißt, da gibt es Schwachheit in der Psyche. Oder wenn wir arbeiten in der Gemeinde mit Demenzerkrankten zusammen. Wir haben Demenzgottesdienste oder Gottesdienst für Demenzerkrankte und Pfleger und so. Und wenn einem das geschieht und die Demenzforschung heute sagt, okay, es breitet sich aus, ja, dann muss man sagen, ja, die Menschen können sich nicht mehr durch ihre Disziplin steuern. Definitiv nicht. Was bleibt dann von dem Christus, wenn du dich nicht mehr disziplinieren kannst? Wenn du deiner Seele nicht mehr sagen kannst, auf, lob den Herrn, und die Seele macht das einfach nicht mehr. Die ist träge, die ist schlabberig. Und das Schöne ist, dass ich zunehmend erkenne, dass der Herr nicht sich verherrlicht in der Stärke, in den Gaben, sondern in gleicher Weise in der Schwäche. Und ich muss es lernen, mich damit zu versöhnen, dass ich versöhnt bin mit mir. Wenn ich nicht versöhnt bin mit mir, werde ich die Versöhnung des Christus nie richtig begreifen. Der ist nämlich reingekommen in meine Hütte, in mein Leib, teilhaftig göttlicher Natur. Ja, das ist ein Geheimnis. Bald ist wieder Weihnachten, dann singen wir, ich will in die Krippe Jesu sein und solche Lieder. Ja. Jesus liebt die Krippen. In der Schwachheit meines Lebens kommt die Herrlichkeit Gottes mehr zum Strahlen als in den Stärken meines Lebens. Paulus beschreibt das im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, das kann man mal nachlesen. Also das ist ein Bewährungsfeld und das wird immer größer. Nun will ich noch von einem dritten Bewährungsfeld sprechen und das ist heute mein Hauptthema. Das sind die Sorgen. Sorgen, es gibt Menschen, die sorgen sich sowieso schon von der Genetik her, die haben so Sorgengen in sich, die sind immer sehr sorgenvoll und andere, die sind immer so ein bisschen hoppelig und so fröhlich, es wird schon werden so, ja. Und trotzdem, Sorgen gehört, ist etwas, was typisch menschlich ist. Und die Sorgen werden immer mehr. Und das, was, wie man die Sorgen bewältigen kann, das hängt mit dem Gottvertrauen zusammen. Schuld ist die Antwort, Vergebung. Aus der Vergebung leben. Bei der Schwäche ist die Antwort, in der Versöhnung leben. Alle Bereiche meines Lebens gehören Christus. Will mal ein Beispiel nennen, einige wissen das vielleicht, ich habe zum Beispiel ständig Schmerzen, seit, weiß ich nicht, 16 Jahren, 17 Jahren, rund um die Uhr, neurologische Störung, ja? Zahnschmerzen im Bein, ja? Kann man das begreifen, rund um die Uhr, ja? Früher habe ich dagegen gekämpft und was weiß ich, und im Namen Jesu Christi, Schmerz weich und was wir alles so machen. Und der Herr sagt, ja, heute weiß ich, diese Schwäche gehört dem Herrn. Und wenn ich nachts wach werde vor Schmerzen, dann sage ich, Herr, wir haben wieder Schmerzen. Das ist nicht Plural Majestatis, also ein Hochmut so zu beten, sondern er wohnt in uns, er lebt in uns, er ist teilhaftig. Er hat Teil an meinem Leben und ich habe Teil an seinem Leben. Und das bedeutet, dass ich in einer Versöhnung mit diesen Dingen bin. Bei den Sorgen ist die Antwort, aus dem Vertrauen zu Gott leben lernen. Egal was kommt. Nun, das Vertrauen wächst auch nicht automatisch. Wie habe ich auch gedacht, je länger ich mit Jesus lebe, und ich bin schon eigentlich seit meiner Geburt irgendwie mit Jesus unterwegs, das wird immer mehr und immer größer. Ja, es wird tiefer, es ist ähnlich wie die Liebe wachsen kann. Ja, das stimmt, aber es ist jeder Tag ein neues Wagnis. Und das Bild, das Verständnis, was ich mir von Gott mache, es gibt Menschen, die werden immer ängstlicher. Besonders auch, wenn die Sorgen groß sind. Ja, immer ängstlicher. Und ihr Blick wird immer enger. Ja, auch mit zunehmendem Alter, immer enger, immer enger. Ich habe einen Großvater gehabt, mein Vater oder meine Väter sind sowieso, meine Müttern auch, die wurden immer weiter. Das war, als wenn der Himmel aufgeht, ja. Und sie wurden immer großzügiger, nicht lockerer oder liberal oder sowas meine ich nicht, großzügiger. Auch Humor spielt damit rein. Die konnten auch über sich schmunzeln. Das ist auch was Schönes. Das hängt mit Vertrauen zusammen. Und dieses Thema möchte ich mit uns heute angehen. Nun, vor kurzem habe ich mal dort gesessen, hatte dann so viele Sorgen, die man ja auch manchmal so ansammelt. Und dann dachte ich, gut, muss ich alle dem Herrn sagen, im Gebet, als frommer Mensch macht man das. Ja. Und dann betet man ganz viel und hat sozusagen den großen Sorgeneimer mit. Ich habe mal so mitgebracht, habe ich immer dabei, Sorgeneimer. Ja. Also sind alle meine Sorgen drin und dann komme ich zum Herrn und sage, Herr, diese Sorge, oh ja, die ist echt dick und die, die, was weiß ich. Da sind universelle Sorgen drin, die Klimakatastrophe lässt grüßen, die ist auch da drin. Alles, was sich da drin tummelt, unsere 5 Enkelkinder, meine Frau hat Husten, all solche, ist alles gemixt. Ja? Herr, wie wird es weitergehen mit deiner Kirche? Bleibe ich gesund? All solche Sachen. Ja? Was mache ich mit dem Haus? Soll ich es abreißen, verkaufen oder ausziehen? All solche Fragen. Ja? Und wenn ich dem Herrn alles gesagt habe, stelle ich den Eimer weg. Aber er ist da. Das ist, wenn dein Sorgengebet, du musst dir vorstellen, manche beten ganz viel, aber die rühren in ihrem Sorgenbrei vor dem Herrn umher. Oh, was habe ich alles für Sorgen? Ich hab aber echt Sorgen. Ho, ho, ho. Solche Sorgen kennst du nicht. Ja. Und dann sagen sie, ich habe es dem Herrn gesagt, aber geh mit dem Eimer weiter. Das sind ja ihre Sorgen. Und aus dieser Nummer müssen wir rauskommen. Dazu will ich uns ein bisschen was erzählen heute Abend. Was das mit dem Gebet macht, das lass mal meine Sorge sein. Sind das Mikrofone?
Das nimmt auf und das ist ein Mikrofon.
Ist egal was. Eins ist ein Mikrofon.
Und das nimmt auf.
Okay, dann muss ich hier reinsprechen und du kannst mithören. Okay. Das lass mal meine Sorge sein. Also ich habe also meine Sorgen so vor dem Herrn umgerührt und war dann fertig, so nach dem Motto, jetzt habe ich es denn alles gesagt, außerdem muss ich auch mal arbeiten wieder. Und dann hörte ich, als wenn der Herr sagt, das lass mal meine Sorge sein. Also nach dem Motto, gib mir den Eimer. Wenn alles im Eimer ist in deinem Leben, dann gib in den Eimer. Aber wie geht das? Nun, ich will uns einen Bibeltext lesen. Zunächst erstmal nochmal erzählen. Ich war jetzt vor kurzem am Wochenende. Was stimmt, was heute ist? Montag, Dienstag, Mittwoch? Ja, es wechselt jeden Tag. Man muss sich immer umstellen. Heute ist also Dienstag. Gut. Also, ich war am Wochenende auf einer Konferenz von dem Bund Freier Evangelischer Gemeinde in Deutschland, auch so eine charismatische Konferenz, die sie hatten. Und dann sagte der Präses, ja, Gott sorgt sich. Gott hat keine Sorgen. Da dachte ich, ja, das ist theologisch halbrichtig. Ja. Er sorgt sich anders als wir Menschen. Wenn Gott sich sorgt, ist das nicht ängstlich, sondern Zuversicht. Es ist gegründet in seinem Wesen. Es hat einen guten Ausgang. Wenn wir uns sorgen als Menschen, dann reflektieren wir die negativen Möglichkeiten, die entstehen könnten. Wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Ja. Darauf geht Jesus ein. Und ich will einen Text lesen aus Matthäus 6, Vers 19 bis 34 aus der Bergpredigt. Ein etwas längerer Text. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge rein ist, lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist denn das Leben nicht mehr als Speise und der Leib nicht mehr als Kleidung? Seht doch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebensenge eine einzige Elle hinzusetzen? Warum sorgt ihr euch für eure Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Und ich sage euch aber, dass Salomo in all seiner Schönheit nicht so gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesem trachten die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Nun, das ist ein sehr herausfordernder Text, finde ich. Ich will ein bisschen das, was ich euch mitteilen möchte, mit unterschiedlichen Übungen machen. Ich unterrichte in meinem Ruhestand, bin ich Dozent an unterschiedlichen theologischen Ausbildungsstätten und mein Schwerpunktthema ist Spiritualität. Und Spiritualität kann man nicht nur lehren, da sollen sie auch Bachelorarbeiten zu schreiben, sondern die sollen auch erfahren was. Und dementsprechend werden wir heute unterschiedliche Erfahrungsmomente haben. Das erste ist, euer himmlischer Vater sieht. Eine Übung ist, ich stelle mir vor, Gott sieht. Er sieht dich. Ich muss ihm also nicht erzählen, was ich in meinem Sorgentopf habe. Der weiß schon, was drin ist, ehe ich es ausgesprochen habe. Ich spreche es nur aus, um loszulassen, aber nicht es wieder mitzunehmen. Das Anliegen auf den Herrn zu werfen. All eure Sorge werft auf ihn, sagt Petrus in seinem Brief, denn er sorgt für euch. Also wie geht das Wegwerfen? Nun, er schaut mich an. Wenn ich also meine ganzen Sorgengeschichten habe, manchmal mache ich das öfter am Tag. Ich mache es manchmal auch mit ganzen Versammlungen. Das mache ich heute Abend mit euch nicht, es ist zu spät, aber es ist schön. Ich sage euch, wie das geht. Wenn du deine Gebetszeit hast, und ich meine Gebetszeit habe und habe einem Herrn alles gesagt, was ich so ihm sagen wollte, eigentlich bin ich dann fertig. Ja. Und dann bleibe ich einfach da vor Gott. Manchmal strecke ich meine Hände aus, wenn ich fit genug bin. Ja. Manchmal sitze ich auch. Und ich stelle mir nur vor, dass Jesus mich ansieht. Ich sage ihm nichts. Ich versuche auch meine Gedanken möglichst flach zu halten. Immer wenn ich gerade sage, Jesus, was das wollte ich dir auch noch sagen, später. Ich lasse mich nur von ihm anschauen. Oder mit dem aaronitischen Segen zu sprechen, der Herr lässt sein Angesicht über mir leuchten und ist mir gnädig. Diese Vorstellung, wenn du das ein, zweimal am Tag machst, 5 Minuten. So viel Zeit hat jeder. Das ändert das ganze Leben mit Christus. Kannst es ausprobieren. Ja. Damit ich nicht einschlafe, habe ich früher, als ich das anfing, was früher, also vor, was weiß ich, 5, 6 Jahren habe ich das angefangen. Da habe ich mich hingehockt, so wie die Afrikaner das machen. Ja, da war ich noch ein bisschen gelenkiger, es ging auch gut, ja. Damit ich in einer angespannten Erwartung bin. Ja? Also möglichst wach sein dabei. Wenn ich dabei einschlafe, na gut, dann guckt der Herr mich immer noch an. Was können wir nun lernen? Dies anschauen, wie können wir hineinwachsen, dieses Vertrauen. Erster Punkt, den habe ich überschrieben mit dem Thema Wertschätzung. Jesus spricht hier von Schätzen. Von Schätzen. Also ein Schatz ist etwas, was einem ganz wichtig ist. Nun gibt es ganz viele Angebote, was einem wichtig sein könnte. Wo ist dein Schatz? Manche Frauen nenne ich oft Schatz, ja. Manchmal nenne ich unsere Enkelkinder, komm mal ein kleiner Schatz, auch wenn er gerade ein Spitzbube ist. Ja. Also wir nennen ja manches Schatz. Oder mein Garten ist mein ganzer Schatz. Oder was wir alles so Schatz nennen. Also etwas, was uns wertvoll ist. Wirklich wertvoll. Dafür geben wir Zeit und Kraft und Geld aus. Es bedeutet mir etwas. Das kann Besitz sein, das kann Wissen sein, was ich mir aneigne. Also der Besitz, ich war nie so ein Typ, dass ich sagte, ich muss ganz viel besitzen. Ich finde, dann muss man das immer verwalten und in Ordnung halten, das dauert so lange. Ja. Also wenn ich habe genug und das reicht mir. Das kann man sagen, wenn man genug hat. Ja. Wenn man arm ist, dann dreht sich das noch mehr um den Besitz. Ich wollte mehr Wissen mir sammeln. Ja? Wissen sammeln. Ich dachte, Wissen macht mich reich. Wie dumm war ich, das zu denken. Das Wissen macht mich reich. Ja? Vielleicht schlau, aber reich nicht. Oder welche sagen, naja, das ist ja alles Pillepalle. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt, Pillepalle. Ja, gut, okay. Das heißt, es ist Nichtigkeit, ja. Die sagen ja, dass die Beziehungen im Leben sind das Eigentliche. Familie, Beziehung, hallo, ich habe 5000 Friends bei Facebook oder was weiß ich, ja. Freunde. Oder du sagtest von, wäre schön, wenn mich mal jemand anrufen würde, ja. Dass man Beziehungen hat, dass man nicht alleine irgendwo durch die Gegend düst und man sammelt sozusagen ganz viele Freunde. Und das ist dann wie so ein Schatz. Bis dahin, dass Leute sagen, dann sind sie schon hochbetagt, meine Beerdigung kommen bestimmt viele. Ich sage, ja, schon gesammelt, ja. Schon die Einladung geschrieben, so ungefähr. Ja. Ist interessant, ja. Das kannst du aber nicht mit in den Himmel nehmen, dummerweise. Du kannst deinen Besitz nicht mitnehmen, dein Wissen nicht mitnehmen, du kannst nichts mitnehmen. Ja. Sammelt euch Schätze im Himmel. Was sind denn das für Schätze, die man da sammeln kann? Letztlich ist dieser Schatz Jesus selbst. Paulus bringt das auf den Punkt, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, ja. Und er spricht von dem Schatz in dem irdenen Gefäß, dass dieser Christus dein größter Schatz ist, den du hast. Das heißt im Klartext, in meinem Leben, dass ich immer überlege, ist Christus meine erste Liebe? Gehört Christus meine erste Zeit? Jeder von uns hat Zeit. Ich glaube, ungefähr 24 Stunden am Tag, wenn ich das richtig einschätze. Und wir verplanen dir, wir verschlafen sie, wir essen, wir haben Zeit für viele Dinge. Und wir sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Bibellesen, ich habe keine Zeit zum Beten. Ja, hallo? Denk doch mal nach, das ist doch völliger Unsinn, sowas zu sagen. Man nimmt sich die Zeit. Wenn Christus das Wichtigste ist im Leben, deine Beziehung zu diesem Christus, dann braucht es Zeit. Viele sagen, ja, wenn ich bete, ich höre Gott nicht, Gottes Stimme nicht. Ich sage, wie lange hörst du denn? Was heißt, wie lange ich höre? Ich sage, ja, nimmst du dir Zeit zum Hören? Nö, wie soll ich das denn machen? Ich sage, ja, du setzt dich hin und hörst. Ja, bist einfach mal still. Wenn du betest, redest du mal nicht. Ja. Wieso? Wenn ich bete, muss ich doch reden. Nein, wenn du betest, kannst du auch schweigen. Kannst du hinhören, was der Herr sagt. Also, die Kernfrage ist, ist Christus und bleibt er mein Schatz? Denn von diesem Schatz aus wird alle Motivation des Lebens gesteuert. Was dir wichtig ist, dafür hast du Zeit. Ob es deine Gesundheit ist, deine Ernährung, dein Garten, deine Kinder, was immer es ist. Dafür hast du Zeit. Was ist mit dem Schatz im Himmel? Der Christus. Wie viel Zeit habe ich dafür? Nun, das ist eine wesentliche Frage. Dazu kann man sehr, sehr viel überlegen, wie man das pflegen kann, diese Beziehung zu Jesus. Ich schreibe zum Beispiel jeden Tag einen Liebesbrief an Jesus. Ja, so nenne ich das. Ich schreibe ein Tagebuch, ich bin Tagebuchschreiber. Ich schreibe gerne, ja. Schreibe sehr schön, habe mir extra so alte Füllfederhalter gekauft. Und es ist so, als wenn ich Jesus einen Liebesbrief schreibe. Jeden Tag. Das mache ich seit 40 Jahren. Und das macht mir große Freude. Ja? Eine Zeit nur mit Jesus. Weil hier sagen ja, bei mir zu Hause finde ich überhaupt keine Zeit, da ist Tovabo. Ja, dann geh raus. Ja? Geh, wo es ruhig ist, wo es schön ist. Tauch ab irgendwo, wenn es geht. Nun, das Auge spricht Jesus an. Das ist der spirituelle Kontaktstelle im aramäischen Denken. Und das geht vor allen Dingen ums Gebet. Auch beten ist besser als alle Schätze auf der Erde sammeln, heißt es im Tobias-Buch. Das ist ein apokryphes Buch. Wo setze ich meine Zeit und Kräfte ein? Diese Frage möchte ich dir mitgeben. Prüf das nochmal ganz genau. Prüf einfach mal in deinem Leben, wofür du dich einsetzt. Bist du das alleine? Wofür betest du? Betest du, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben oder um etwas zu bekommen? Das ist eine Kernfrage. Denn zum Schluss heißt es nicht, etwas zu bekommen, sondern etwas loszulassen. Und das lernt man nur, wenn man mit Christus Gemeinschaft hat. Die Kenosis, das Loslassen. Zweiter Aspekt. Mal gucken. Jo, kriegt wir hin. Zweigeteilt niemals, habe ich das überschrieben. Zweigeteilt niemals. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Man hat eine Mitte im Leben. Wir leben in einer sogenannten Zeit, die man postmodern zu nennen pflegt. Ein typisches Merkmal dieser postmodernen Zeit ist, dass sie komplexer wird und dass wir sehr viele Chefs haben, sehr viele Menschen, die etwas von uns fordern. Sie wird hektischer. Früher war alles vielleicht ein bisschen besonnener oder einfacher oder klarer. Heute ist das schwieriger. Das heißt, viele wollen dein Herz, deine Mitte, deine Aufmerksamkeit bekommen. Wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein, sagt Jesus. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, wird den einen anhängen, den anderen verachten. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Im Klartext, wenn du deine Sorgen loswerden willst, musst du fragen, was kann ich denn loswerden? Viele sagen, was ist der Wille Gottes, was kann ich machen? Frag den Herrn, was soll ich lassen? Herr, was soll ich lassen? Diese Frage ist mindestens so wichtig. Und ich mache mir bewusst, dass mein ganzes Leben, dass er der Herr meines Lebens ist. Wenn das Herz gemeint ist, kavod im Hebräischen, kavod nicht die, das Herz im Hebräischen weißt du auch nicht. Ne? Ist auch egal, ist so egal. Pardon? Ja. Also das Herz, die Mitte des Menschen, ist das Steuerungszentrum. Das ist nicht nur das Organ, sondern es ist der Mensch, wo du sagst, irgendwas in mir sagt, das ist richtig, das mache ich. Und dein Verstand kann sagen, du bist ja bescheuert, das macht kein Mensch. Du sagst, doch, ich habe den Eindruck, das ist jetzt dran. Du wirst gesteuert, du hast eine Mitte. Und diese Mitte deines Lebens gehört dem Herrn. Da kommt der Geist erst als erstes an. Und dann will er in alle Lebensbereiche hineinkommen meines Lebens. Zum Beispiel Verhalten zum Geld. Nehmen wir mal so ein schönes Beispiel. Verhalten zur Schöpfung, zur Natur, ja, ganze Klimadebatte. Und das immer zu lernen, alles um dich herum gehört dem Herrn. Es ist nicht mein Auto, mit dem ich fahre. Ich kann es nutzen. Es gehört dem Herrn. Es ist nicht mein Geld. Ich frage nicht, Herr, wie viel soll ich dir geben, sondern wie viel soll ich zurückbehalten? Es ist ein anderes Denken. Weil ich weiß, der Herr ist der Herr und er kann über die Maßen einen segnen, gerade auch in diesen materiellen Dingen. Aber er kann auch sagen, nee, ist nicht. Lern mal, was es bedeutet, ärmer zu sein. Diese Vorstellung, dass ein frommer Mensch reich, immer reich ist, die halte ich für naiv. Wir sind zum Geben, zum Loslassen berufen. Wenn es eine typische Handbewegung gibt für Gott, ich weiß nicht, ob einige noch diese Show kennen von Robert Lemke, machen Sie eine typische Handbewegung, Beruf raten. Ja. So, war früher mal musste man so eine Handbewegung machen. Wenn es eine typische Handbewegung Gottes gibt, dann glaube ich, wäre es wahrscheinlich diese. Er lässt alles los. In Christus. Und das griechische Wort dafür heißt Kenosis. Kenosis. Die Verausgabung. Paulus schreibt in Philipper 2, ein jeder von uns hat diese Gesinnung, so wie Christus auch war. Er hatte alles bei Gott, aber er hat sich völlig verausgabt. Er hat sich losgelassen. Gott hat sich ganz hineinfallen lassen. Und deshalb hat Christus alles wieder empfangen. Das ist ein Geheimnis, wie man mit Sorgen umgeht. Loslassen, weggeben. Alle Bereiche meines Lebens gehören ihm. Manchmal ist das, wenn man sich im Sorgenkreis dreht und schwindelig wird. Früher als kleiner Junge, mit meinen drei älteren Schwestern haben wir Spiele gemacht. Wir hatten nicht viel Spielzeug, aber wir haben so ein Spiel gemacht. Wir hatten ein Geschäftshaushalt zu Hause, da war ein großer Hof, so ein Eingangshof für dieses Tante-Emma-Geschäft, wo meine Mutter drin war, die hieß aber Waltraud. Und dann haben wir da gespielt am Vorhof. Das Spiel war ganz einfach, man drehte sich so lange, wie es ging, und wer als letzter umfiel, hatte gewonnen. Also ganz schlicht. Wenn du betest und drehst dich ständig um dich selbst, fällst du irgendwann um. Das sich um sich selbst drehen, muss aufhören. Christus ist deine Mitte. Und wenn du eine Mitte hast, hast du ein Gleichgewicht. Wenn du eine Mitte hast, hast du einen Standpunkt. Wenn du eine Mitte hast, dann hast du Orientierung. Als ich vor einigen Jahren mal richtig so wieder schwindelig war, weil ich mich so viel um mich selbst drehte und so vieles mich bewegte, wollte ich sterben. Nun, ich war auch damals schon etwas älter, so über Mitte 50. Kinder waren alle aus dem Haus und ich war so andepressiviert. Ja? Und war ein Tag vor meinem Geburtstag, habe ich gesagt, Herr, ich würde mich freuen, wenn du mich holst. Ja. Meine Frau kommt zurecht. War natürlich wieder egozentrisch gedacht, ist klar. Ja. Ich hatte einfach keine Kraft mehr zum Leben. Ja. Es war alles so erdrückend, so viel, die ganzen Dinge, alles, was ich machen sollte. Und ich legte mich ins Bett und morgens um 4 wurde ich wach. Und jemand legte seine Hand auf mich. Ich spürte das, denke, hier, meine Frau liegt ja an der anderen Seite, die ist das nicht. Gucke, ist keiner da. Trotzdem spürte ich das so, es war fast unheimlich. Ich sage, Herr, bist du das? Und es war, als wenn es Jesus war. Als wenn er mich anschaut und dann sagte er nur einen Satz, du gehörst doch mir. Das war das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich bis jetzt im Leben bekommen habe. Du gehörst doch mir. Daran denke ich jedes Mal, wenn ich mein Portemonnaie zücke oder wenn ich Auto fahre. Dieses Weggeben macht ein Reich. Macht einen wirklich reich. Die Zugehörigkeit zu Christus. Es gibt nichts mehr, es gibt keinen größeren Schatz. Gib mir, mein Kind, dein Herz, heißt es bei den Sprüchen Salomos, Kapitel 23, Vers 26. Ein letztes will ich noch kurz erwähnen. Wie entsorgt man denn nun? Was macht man mit dem Sorgentopf? Wie geht es, dass man die Sorge los wird? Diese Care-Ausführungen, wie kann man sich entsorgen? Wie geht das? Und Jesus nimmt hier Bilder zunächst. Ein Freund von mir, der hat ein Buch dazu geschrieben, der schreibt, wir müssen erstmal Birdwatching machen, das ist heute alles Englisch. Du sollst erstmal die Vögel beobachten und dann sollst du Flowerwatching machen. Das heißt, du sollst die Lilien angucken. Du sollst gucken, was in der Schöpfung ist und was für eine Fürsorge Gott hat, der sich um die kleinsten Kleinigkeiten müht. Um wie viel mehr, heißt es, da sollte er sich nicht um dich sorgen, um euch. Und das zu lernen, nun, ich bin reingekommen, früher habe ich gedacht, die Schöpfung, das ist die gefallene Schöpfung und die muss sowieso untergehen und die Gottes neue Welt kommt und ich fahre besonders schnell, damit die noch schneller untergeht, die Welt. Ja, ich verpeste sie noch mehr. Ein bisschen krass ausgedrückt, aber so, ich hatte mir da keinen Gedanke drüber gemacht. Als ich ein Buch geschrieben habe über das Wirken des Heiligen Geistes, wusste ich, okay, der Geist und die Schöpfung, das gehört zusammen. Und ich lerne das immer mehr, mit der Schöpfung zu leben, ja, zu beobachten in der Natur. Ich heiße nicht Franziskus, aber ich spreche auch mit der Natur ab und zu. Ja. Ich lerne das. Es sind alles Geschöpfe. Ich will euch eine lustige Geschichte zum Schluss erzählen. Also, es war vor 2 Jahren oder 3 Jahren, da hatten wir so einen feuchten Sommer. Und in Braunschweig ist Sumpfgelände, sage ich mal. Wir hatten Mücken ohne Ende. Mehr Mücken in Braunschweig als Einwohner. Ja. Und morgens, ich ging ins Badezimmer und da war eine Mücke. Ja. Und ich dachte, okay, ich ging rein, ich sage, guten Morgen, Schwester Mücke. Ja. Was willst du hier in meinem Badezimmer? Im Namen Jesu gebiete ich dir, flieg raus. Mücke kam immer näher. Die störte sich an meinem Befehl gar nicht. Dachte ich, ist dumm gelaufen. Dann habe ich weitergeredet. Ich sage es dir nochmal, ich bin Pastor. Wenn du nicht rausfliegst, findet hier eine Beerdigung statt. Ja. Im Namen Jesu, du fliegst raus. Mücke. Als hätte ich sie angetörnt, ja. Dann dachte ich, vielleicht will sie mir was sagen. Herr, will die Mücke mir was sagen? Was würde die mir wohl sagen wollen? Und dann kam mir der Gedanke, als wenn die Mücke sagen würde, ich will frühstücken. Ja. Ich möchte von dir nur ein Tropfen Blut. Ich sage, nur ein Tropfen Blut. Ich weiß genau, wenn du hier reinbeißt, in meinen Arm kriege ich nachher so eine Beule. Das finde ich nicht nett. Und ich denke, das ist ja auch blöd, was ich hier mache. Ich fange jetzt an, mich zu waschen, ist egal. Und trotzdem ging mir das nach. Und es war, als wenn sie weitererzählt, stell dich doch nicht so an. Nur ein Tropfen Blut. du lebst doch vom Blut eines anderen. Da dachte ich, hallo, was erzählt die Mücke mir heute Morgen? Ich lebe vom Blut eines anderen? Die hat mich an Jesus erinnert, dass ich allein davon lebe, von ihm. Ich sage, Mücke, du bist genial, tolle Predigerin, bitte, Frühstück, hier, danke für die Botschaft, frühmorgen. Und es war, als wenn die Mücke sagt, nee, das war's schon, Fluch raus. Da dachte ich, hey, das ist eine schöne Morgenandacht gewesen. Ja? Hört sich lustig, ist auch lustig, man muss das auch nicht so machen. Man kann in der Schöpfung lernen, wie Gott sich sorgt. Und dass wir auch sorgsam damit umgehen sollen, mit der Schöpfung, ist klar. Um wie viel mehr, sagt Jesus, sorgt er sich um dich. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, das war früher mal so ein Bestseller. Hallo, lieber Gott, hier spricht Anna.
Ja?
Ja. So heißt das, glaube ich. Ne? Und da ist, glaube ich, eine Szene, wenn ich weiß es nicht mehr genau. Da ist die kleine Anna und guckt, da ist ein Marienkäfer, der auf der Fensterbank lang kriecht. Und dann sagt sie, denkt sie nach, Mama, wie groß ist Gott? Und die Mutter sagt, was soll ich jetzt antworten? Und an der Zeit dann sagt, ach Mama, ich weiß schon. Gott weiß genau, was der kleine Marienkäfer jetzt denkt, oder? Das ist wieder Kinderweisheit. Dieser Gott, der weiß, was der kleine Marienkäfer denkt, der sorgt sich um dein Leben. Und wenn du morgen betest, denk dran. Sorgen, ja. Alle rausholen. Angucken, erstmal benennen, gehört dazu. Und dann aber loslassen. Weggeben. Loslassen. Wie macht man das? Nun, da muss jeder seine Form finden, dass die Sorge nicht zurückkommt wie ein Bumerang. Ich war sehr fasziniert von Jörg Zink. Ich weiß nicht, ob der Name hier noch bekannt ist. Jörg Zink war früher mal ein Fernsehprediger, ja. Und er ist hochbetagt und hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Eines seiner letzten Bücher hatte ich ihm geschrieben, habe mich bedankt und so weiter. Und in diesem Buch beschreibt er, wie er als hochbetagter Mann mit ganz vielen Enkeln und Kindern, weiß nicht, wie viele Kinder der hatte, ich weiß es nicht, hat jeden Tag 4 Stunden gebetet morgens, als älterer Mann. Jeden Tag 4 Stunden. Dachte ich, boah, der muss mit Jesus viel erleben. Und dann beschreibt er, wie er seine Sorgen los wird. Er macht dann einen Spaziergang als älterer Mensch, ja, wie das ältere Menschen tun, damit sie beweglich bleiben. Und dann kommt er immer auf eine Brücke, kam er über eine Brücke, da floss so ein kleiner Bach. Und er sagt, dann stelle ich mich an die Brücke und dann habe ich meinen Sorgentopf dabei. Und dann nehme ich eine Sorge nach der anderen raus, im Geist, also er hat das sich vorgestellt, und schmeiße sie in das Meer seiner Gnade. So, ich lasse das los. Das kann man machen, ja. Das ist eine Vorstellung. Aber nimm das nicht mit. Das müssen wir lernen. Wenn wir das lernen, lieben Schwestern und Brüder im Herrn, dann haben wir sowas, wie man heute Resilienz nennt. Das ist ein schönes Wort. Ich weiß nicht, kennt ihr das, Resilienz? Ihr seid alle resiliente Menschen. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit bei all den Bewährungsproben des Lebens. Wenn du Abartiges erlebst, wenn du eine Not nach der anderen erlebst, du musst da durch und dass die Sorgen grabschen nach dir, hast du in dir eine Kraft und das ist Jesus selbst. Die wird durch den Geist Gottes belebt. Es ist die einwohnende göttliche Resilienz, die mit dir geht. Und wenn du einmal stirbst, irgendwann wird es sein, es sei denn, der Herr kommt gleich wieder, aber dann sind wir alle da. Aber sonst müssen wir in diesem letzten Moment uns das vorstellen. Unser Körper sagt, ich bin fertig. Ja. Und Christus bleibt bei dir. Und du kommst in die Herrlichkeit. Ja. Und ich freue mich jeden Tag mehr darauf. Und heute denke ich mir, Christus, du lebst schon in mir. Du bist da. Ja. Also das lass mal meine Sorge sein, dieses Leben mit Christus. Ich möchte uns dazu ermutigen. Der Heilige Geist, er stärkt uns dadurch. Er erinnert uns dazu, jeden von uns hier. Du kannst gar nicht so eine Krankheit und Not haben, die für Jesus zu schwer wäre zu tragen. Du kannst gar nicht so arm werden, dass Jesus dich nicht reich machen könnte. Ich will ein Problem noch ansprechen zum Schluss. Es wird spät, Leute wollen jetzt schon ins Bett, ist okay. Aber manche liegen im Bett und können nicht schlafen. Das hat Gott mir aufs Herz gelegt für heute Abend. Ich möchte für euch beten, besonders für Menschen, die Schlafstörungen haben. Es gibt unterschiedliche Schlafstörungen. Apnoe, dann braucht man eigentlich eine Maske oder sowas ähnliches. Es gibt Leute, die vor Sorgen nicht einschlafen können. Sorgen rauben den Schlaf, alte Weisheit, ja. Und es gibt Männer, die schlafen eigentlich sehr schnell ein. Viele Männer, also ich gehöre auch dazu. Eine Frau, die braucht immer erst noch 5 Denkrunden, auch dann beten wir und manchmal schläft sie dabei auch ein. Vor kurzem mal passiert, dann betet sie, Herr, segne unsere Kinder. Eine Zeit lang ruhig, ich denke, was macht sie jetzt? Und sagt sie, hol sie aus dem Käfig. Ich sage, Christiane, unsere Kinder sind nicht im Käfig, du hast schon geträumt. Oh, ja, ja. Kein Problem, ja. Für den Herrn kein Problem. Aber ich sage mal, man gibt es dem Herrn ab, das ist wichtig vorm Schlafen. Aber der Schlaf ist auch ein Ergebnis von dieser Resilienz. Ein Ergebnis von, er sorgt für dich. Und deshalb möchte ich jetzt ein ganz schlichtes Gebet sprechen für uns. Jesus Christus, du hast das alles gehört und wir haben in deinem Wort gelesen, wie du uns sagst, dass wir uns zuallererst an dir ausrichten sollen, auf dein Reich und was uns das für einen Reichtum gibt, völlig unabhängig von unserem Alter, unserer Lebensqualität. Du bist da in deiner ganzen Kraft in uns. Und ich bete jetzt, dass du deinen Segen auf einen jeden hier legst. Ich bete, dass du, lebendiger Gott, neu in unser Denken und Fühlen und in unseren Körper hinein Einzug hältst. Dass alle gesunden und kranken Zellen an unserem Körper berührt werden. Und besonders bete ich, dass du, lebendiger Herr, auch Menschen in unserer Mitte segnest, die Probleme haben mit dem Schlafen. Dass sie immer wieder aufwachen müssen. Dass sie keinen tiefen Schlaf mehr haben. Herr, du hast diesen Schlaf uns Menschen gegeben zur Erholung. Eigentlich als ein Vorgeschmack für den Himmel, dass wir einfach vor dir sein können. Und ich bete, dass du die Menschen, die hier sind und Schlafstörungen haben, dass du sie berührst, dass sie eine gute Nacht haben, ja, dass du sie hineinnimmst in diese Ruhe, die von dir kommt, die Ruhe für ihre Seele, für ihren Körper, für ihr ganzes Leben. Und so segne uns der lebendige Gott. Es segne uns Gott, der Allmächtige, der Barmherzige, der Vater und der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen. Ja, ich mache mal einen Doppelpunkt. Ich will nämlich noch schlafen heute Abend. Ja. Ich möchte mit euch noch eine schöne geistliche Schlussübung machen. Eine schöne geistliche Schlussübung, die macht einen auch lebendig. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27, schreibt der Apostel Paulus von diesem Geheimnis. Sagt er, die Alten Testament, die wollten das schon alle wissen, denen hat Gott das nicht gezeigt, aber uns hat das offenbart. Was ist das Geheimnis? Das eigentliche Mysterium. Und dann macht er einen Doppelpunkt sozusagen und sagt, das ist Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich kann auch sagen, der Vorgeschmack auf den Himmel. Ja? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Übung ist nun folgende. Ich bitte euch gleich, dass ihr euch zu zweit einmal gegenübersteht, wenn ihr euch nicht kennt, kurz euren Vornamen euch nennt. Dass ihr euch dann bewusst in die Augen schaut. Das ist schon mal eine Zumutung am späten Abend, aber es geht. Ja. Und dann fängt man an, es geht um ein Bekenntnis. Das Bekenntnis hat eine Kraft. Bekenntnis ist nicht, wie fühlst du dich? Im Bekenntnis spreche ich eine Wahrheit aus, die mein ganzes Leben trägt. Und dies ist die Wahrheit, Christus lebt in mir. Er lebt in dir. Das unterstelle ich jetzt jedem, der Taufe empfangen hat und zu Christus gehört. Hier. Er lebt in dir. Ja. Durch den Geist. Und dass wir das bekennen und aussprechen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und das fängt so an, das sind zwei Phasen. Zunächst einmal sprichst du das dem anderen zu. Einer fängt an, also wenn ich das mit dir machen würde, sagen, Helmut, Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich schaue dir dabei in die Augen. Das ist wichtig, dass man sich dabei anschaut. Das ist schon gut. Ja. Und dann sagt Helmut mir hoffentlich Ähnliches. Heiner, Jesus lebt in dir. Dann die zweite Phase, machen kurze Pause. Wir reden dazwischen keine anderen Sätze. Dann fange ich wieder an und sage, Jesus Christus lebt in mir. Die Hoffnung, ich bin Heiner, so fange ich an. Ich bin Heiner. Jesus Christus lebt in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich schaue dabei Helmut an. Und dann darfst du das bekennen. Ja? Ist ganz schlicht, ist ein Bekenntnis. Und ihr werdet merken, ein Bekenntnis hat Kraft. Das ist der Unterschied. Ja? Die unsichtbare Welt muss zuhören. Okay? Ja, gut, machen wir doch. Müssen wir gleich aufstehen. Ja? Also, such dir ein Gegenüber. Und wenn es geht, steht bitte auf dazu. Und wir fangen zusammen an und sind erstmal ganz still. Wenn wir unseren Partner oder Partnerin haben. Hat jeder eine Person? Gut. Jetzt fangen wir an.